Soweit also das Interview mit Hans-Joachim Röhm, dem zweiten Vorsitzenden der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft. Wie er an anderer Stelle nochmal sagte, hat trotz dieser Veränderung und dieser Umbruchssituation in Albanien sich bisher noch keine organisierte Oppositionsbewegung gebildet. Also das auch als Schlussbemerkung jetzt auch zu unserer Sendung für heute.
Das ist ein Albanien-Beitrag von der Internationalismus-Redaktion von Radio Dreieckland in Freiburg gsi. Wir bringen jetzt anschliessend ein zweites Interview mit dem Joachim Röhm von der Deutsch-Albanischen Freundschaft in Hamburg. Das haben wir aufgenommen am 13. Juli. Also wir haben jetzt deinen Bericht zu den Veränderungen in Albanien gehört. Dieses Interview wurde Mitte Juni aufgenommen. Seither haben sich die Ereignisse in und um Albanien allerdings wieder massiv überschlagen. Mittlerweile sind 5000 Personen, sogenannte Botschaftsflüchtlinge, in westliche Botschaften geflüchtet. Sie stehen kurz vor der Ausreise in den Westen. Kannst du uns erzählen, welche Bedeutung das hat für Albanien?
Zunächst mal hat ja auf dem 10. Plenum des Zentralkomitees, das inzwischen auch schon wieder fast überholt, aber das war der Stand im Juni, die Parteiführung nicht nur Wirtschaftsreformen, sondern auch Demokratisierungsmaßnahmen beschlossen und verkündet. Der eine dabei war die Reisefreiheit sozusagen, also dass Pässe ausgegeben werden an Albaner, damit sie ins Ausland reisen können. Die Ereignisse ab dem 2. Juli sind nun darauf zurückzuführen, also diese Botschaftsbesetzung, dass offensichtlich ein Teil der Albaner von dieser Vergabe von Pässen, von dieser Regelung nicht Gebrauch machen konnte, ausgenommen war, weil sie in irgendeiner Weise mal mit den Gesetzen Konflikt geraten waren. Das waren so die ersten Sachen, die dann dazu geführt haben, dass am ersten Tag, glaube ich, 83 Leute die deutsche Botschaft besetzt haben. Das hat eine riesen Sogwirkung gehabt. Und inzwischen sind es halt nicht nur solche Leute, sondern Leute aus allen Schichten in Albanien. Und man muss sagen, dass ich glaube, dass die Haupttriebkraft, die die Leute dazu veranlasst hat, die sehr schlechte wirtschaftliche Situation zunächst einmal war. Und vielleicht auch ein geringes Vertrauen darin, dass die albanische Führung ihre Versprechungen wirklich wahr macht mit der Demokratisierung.
Du hast es bereits kurz angesprochen, was das für Leute sind. Kannst du da noch mehr dazu sagen? Also nach welchem Alter? Wir haben auch gehört, es sind fast ausschließlich Männer beispielsweise.
Ach, es sind eigentlich, glaube ich, jetzt hauptsächlich immer noch jüngere Leute. Aber das mit den Männern, auch das mag sein, was man allgemein sagen kann. Ich glaube, dass da sehr viele Arbeiter drunter sind, aber auch inzwischen Intellektuelle, Ärzte, auch so wie ich gehört habe, zum Beispiel eine Schauspielerin, allerdings nicht in der deutschen Botschaft. Das geht jetzt schon quer durch die Bevölkerung, könnte man sagen. Und es sind also auch nicht mehr nur Leute, die, wo man vielleicht sagen könnten, in Albanien wird immer der Ausdruck deklassiert benutzt, sondern es sind eigentlich ganz normale Leute, die inzwischen so weit sind, dass sie meinen, in Albanien nicht mehr leben zu können. Ob das nun richtig ist oder falsch ist, eine andere Frage.
Jetzt vielleicht kannst du etwas dazu sagen, was diese Leute erwarten wird, wenn sie heute Nacht von Albanien weggeschifft werden. Es sollen ja etwa 3000 noch in die BRD kommen. Vielleicht hast du da mehr Informationen, auch wie die BRD, die Behörden oder die Bevölkerung auf diese Flüchtlinge reagiert.
Erstmal hat nun nach der Bekanntgabe, dass diese Leute nach Deutschland kommen, wieder der übliche Streit zwischen den Bundesländern angefangen. Wer nun wie viel von diesen albanischen Flüchtlingen nehmen muss, und da wurden gegenseitig wieder Rechnungen aufgemacht. Inzwischen hat man wohl, ich weiß nicht, ob man sich geeinigt hat, aber hier zum Beispiel in Stuttgart, wo ich wohne, hat heute in der Zeitung gestanden, man macht sich bereit, 173 dieser Flüchtlinge aufzunehmen. Unter den Bedingungen, die alle Asylanten hier haben, das sind natürlich keine besonders günstigen. Sie werden wohl in Containern untergebracht werden. Ich weiß nicht, ob das nun zunächst mal die Wünsche und Ziele der Leute waren, als sie aus Albanien weggingen. Ich glaube eher, viele hatten gedacht, sie kommen nun in den Goldenen Westen und werden da schon eine gewisse Enttäuschung erleben.
Nun, die Art und Weise, wie das ganze Flüchtlingsproblem aus Albanien medienwirksam jetzt vermarktet wird, also die Massenausschiffung, die Sonderzüge, die Schutzmaßnahmen, die Lager, die zentralen Lager, die Verteilung, das ist spektakulär, nicht üblich. Kannst du dir vorstellen, was Albanien für einen Preis nun bezahlen wird für diese Aktion?
Ich denke, die Sache ist die albanische Regierung hat ja, man kann das schon so sagen, eigentlich kapituliert in dieser Frage. Hat ihre anfänglichen Positionen aufgegeben und in alles eingewilligt, was die Länder des Westens nun wollten. Ich denke, das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich den, dass Albanien mit dem Rücken wirtschaftlich, mit dem Rücken an der Wand steht, unbedingt angewiesen ist auf die ökonomische Zusammenarbeit mit den entwickelten Ländern Europas und von daher gar keinen großen Spielraum hatte. Man muss aber auch sagen, bei der Bewertung dieser Vorkommnisse, ich denke, man würde einen Fehler begehen, wenn man jetzt diese 5.000, 6.000 Leute, die da aus Albanien weggegangen sind, sozusagen zu Schuldigen macht. Die Leute hatten natürlich schon ihre Gründe, ob sie jetzt politisch klug gehandelt haben, ist eine andere Frage, ob es vielleicht noch besser gewesen wäre, sie wären in ihrem Land geblieben und hätten sich wirklich für mehr Demokratisierung eingesetzt. Das kann so sein, aber zunächst mal sind das Leute, die vor der Situation in Albanien weggegangen sind und das ist erstmal die schlechte wirtschaftliche Situation. Und was heißt der Preis? Das, was sich wohl die albanische Regierung dazu bewogen hat, so zu handeln, ist die Aufrechterhaltung dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den mitteleuropäischen Ländern.
Kannst du dir bereits jetzt vorstellen, was das konkret heißen würde? Also heute haben wir erfahren, dass jetzt auch in Albanien Privatproduktion erlaubt worden ist, allerdings sehr eingeschränkt, also ohne Angestellten. Es wird nur kooperativer Zusammenschluss bewilligt oder die sogenannten Familienbetriebe auf privater Basis.
Das ist jetzt zwar erweitert worden, das war aber eigentlich schon Stand Mitte Juni, weil auf diesen Beschlüssen dieses 10. Plenums im Grunde genommen schon die Planwirtschaft einmal sehr weit zurückgenommen worden ist, auf der anderen Seite in weiten Bereichen sozusagen Privatwirtschaft wieder eingeführt worden ist, damals vor allem in der Landwirtschaft. Aber auch die Selbstständigkeit von einzelnen Betrieben ist weit erhöht worden. Was nun dazugekommen ist, ist, dass die öffentlichen Dienstleistungen reprivatisiert worden sind oder reprivatisiert werden sollen. Das ist ganz einfach darauf zurückzuführen, dass sowohl die Lebensmittelversorgung, also die Landwirtschaft, wie auch diese Frage der kommunalen Dienstleistungen am wenigsten geklappt haben und Bereiche berühren, wo die unmittelbaren Lebensinteressen halt der Leute betroffen sind. Und deshalb versucht man auf diese Weise in diesen Bereichen genau auch den Hebel zunächst mal anzusetzen. Im Übrigen sind ja auch auf diesem 10. Plenum und in der Folge dann solche Sachen gemacht worden, wie dass die bisher gültigen verfassungsmäßigen Einschränkungen in der Frage der Kreditaufnahme mit dem Ausland praktisch gestürzt worden sind. Man kann also jetzt Kredite aufnehmen im Ausland, wie auch dann in einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel die Frage des Religionsverbots damals beendet wurde in Albanien schon.
Kannst du dir bereits vorstellen, was das heißt? Also das Fallen von diesem vielleicht weltweit bemerkenswertesten Punkt in der albanischen Verfassung, nämlich das Vertrauen auf die eigenen Kräfte, also dass keine Kredite aufgenommen wurden. Wie sich das nun auswirken wird in Albanien?
Ja, man muss es vielleicht erstmal andersrum sagen. Diese Politik des Vertrauens auf die eigenen Kräfte, muss man im Grunde genommen sagen, ist in den letzten 10 Jahren gescheitert, denn sie hatte unüberbrückbare Hindernisse, die einfach nicht gelöst werden konnten, zum Beispiel, dass die albanische Industrie, die schon vorher nicht gerade auf dem neuesten Stand war, inzwischen so veraltet ist, dass sie nur noch Defizit macht. Also jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall das Problem der industriellen Erneuerung ansteht und dass auch andere, dass sich einfach diese Politik des das nur zum Beispiel zu importieren, was durch Exporte abgedeckt werden kann, sich einfach nicht als haltbar erwiesen hat. Insofern ist der Abschied von dieser Politik, sich auf die eigenen Kräfte zu stützen, einfach aus der Not geboren und aus der Notwendigkeit geboren, den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben. Und das würde ich mir dann nun auch als Konsequenzen, als erste Konsequenzen versprechen, dass, weil dies das unmittelbare Ziel war, den Lebensstandard der Bevölkerung zu erhöhen. Das hat auch mit Umsetzung von Prioritäten dann zu tun gehabt, dass man mehr in die Leichtindustrie wieder investiert und so weiter und so fort. Ich denke aber, das muss man schon so sagen, dass dieser Prozess in der Wirtschaft im Grunde genommen der Prozess hin zu mehr Markt ist, über diese Reprivatisierungsmaßnahmen, die jetzt begonnen haben, auch hinaus noch weiter fortgesetzt werden wird.
Jetzt vielleicht eine letzte Frage, ich weiß nicht, ob man sie stellen kann, Vergleiche mit den Entwicklungen in anderen osteuropäischen Staaten. Was denkst du, wird in Albanien für eine Variante stattfinden? Also beispielsweise eine bulgarische, wo die Regierung oder die Partei selber die Offensive behält? Oder wird es eher eine Entwicklung sein, wie beispielsweise in der Tschechoslowakei, mit einem sehr schnellen und abdanken der alten Führung?
Ja, wenn man es mit Modellen so sagt, dann in dem Fall wahrscheinlich eher das Bulgarische, aber ich würde mich nicht an Modelle halten. Das Problem in Albanien ist das, dass niemand momentan das Vakuum füllen könnte, dass die Partei der Arbeit Albaniens hinterlassen würde, wenn sie aus irgendwelchen Gründen oder aus irgendeiner Weise sich zurückziehen würden, oder wie man das nennt. Also insofern sehe ich im Moment praktisch betrachtet aufgrund der Schwäche der Oppositions-, der Demokratiebewegung überhaupt keine Alternative zu diesem Reformkurs, den Ramiz Alija steuert. Die Frage ist nur, ob Ramiz Alija wirklich auch entschlossen ist, diesen Reformkurs als Reformkurs durchzuführen und ob er in der Lage ist, sich dann auf der anderen Seite sich durchzusetzen gegen den bürokratischen Apparat, der gegen ihn steht. Aber zunächst mal ist ja nun das Ziel, mehr Demokratie zu praktizieren, nichts Verwerfliches. Man muss allerdings diese Flüchtlingswelle jetzt schon auch als Ausdruck eines gewissen Misstrauens in die Entschlossenheit und Fähigkeit der Führung sehen, das auch so durchzusetzen.
Wie bewertet eigentlich ihr von der deutsch-albanischen Freundschaft diese jetzt doch ziemlich plötzlichen und schnellen Veränderungen in Albanien?
Gut, wenn man Albanien kennt, dann wird man diese Veränderung jetzt nicht als so plötzlich und schnell empfinden. Das spielt halt schon rein die gewisse Abgeschlossenheit Albaniens im Ausland in informationsmäßiger Hinsicht. Aber die DASG ist eine Gesellschaft, die sich organisiert auf der Grundlage auch vieler Meinungen, der Beschäftigung mit Albanien und auch vieler Standpunkte, sodass wir als Freundschaftsgesellschaft, als Verein auch zu dieser Frage gar keinen einheitlichen Standpunkt haben können, sondern dass hier auch nur jeder für sich sprechen kann. Woran wir interessiert sind, ist das Verständnis zwischen beiden Völkern zu wecken, auch Verständnis für die albanische Politik zu wecken. Aber welche Position wer dann dazu einnimmt in der Freundschaftsgesellschaft, das bleibt doch ihm überlassen.
Gut, wir danken dir für diese Information.
Bitteschön.
Grad ne przyjdę na nasizę. Posłyszcie jak taki kol do kola paki, byli ste ukryci partyzani. Nasi je tajili, przed Niemcy je kryli, potrzeby znosili do wszech strani. Pomagać si silą, bo si sich sem milą, przyszli sem ci nasi partyzani. Czestemu narodu zaistić swobodu, trzeba i krew prolić chcieli za ni. Oj, hrade, kumburku, poskite z budurku, tam na cichy hali partyzani. Tam se usadzili, tam si chyba żyli, czekali godzinu na powstani.
Zum Schluss jetzt noch ein paar Bemerkungen zur ideologischen Verwertung des Problems Albanien in den Zürcher Medien. An die zuletzt gehörten Informationen vom Vertreter der deutsch-albanischen Freundschaft in Hamburg sind von der Aktualität bereits überholt. Die Ausschiffung von 5'000 albanischen Botschaftsflüchtlingen ist bereits Vergangenheit. Die Medien sind etwas abgelenkt vom Kohl-Gorbatschow-Treffen im kaukasischen Wald, voll von Tiraden gegen Albanien, dem schwarzen Fleck auf der Europakarte und ebenfalls voll von Eigenlob, was Humanität und Nächstenliebe gegenüber den jetzt entdeckten Unterdrückten angeht. Allerdings gibt auch die NZZ bekannt, dass es sich bei der Massenbefreiung um eine Ausnahme handeln muss. Allerdings um eine besonders günstige Ausnahme. Wie die übrigen EG-Staaten, die in Tirana eine Botschaft unterhalten, also BRD, Frankreich und Griechenland, ist auch Italien der Ansicht, dass die nun beendete Evakuation von Flüchtlingen nicht zur Regel werden kann. Allerdings geht es, das meint auch die NZZ, eigentlich um etwas anderes. Mehr Sorgen als die Unterbringung der kleinen Flüchtlingsschar bereitet der italienischen Regierung die zukünftige Entwicklung in der letzten europäischen Bastion des Marxismus-Leninismus. Zurzeit gehen die Bemühungen dahin, Partei und Regierung in Albanien zu jenen Zugeständnissen zu bewegen, die der Bevölkerung den Verbleib im eigenen Land erträglich machen könnten. Die Frage ist, ob sich das starkköpfige Regime in Tirana überhaupt in kurzer Zeit so weit wandeln kann. Die Lockerungen, die Enver Hoxhas Nachfolger Ramiz Alia bisher vorgenommen hat, haben den ein halbes Jahrhundert zurückgehaltenen Freiheitsdrang der Albaner erst recht gefördert. Gutes Zureden aus dem Ausland hilft in so stark zugespitzten Situationen wenig. Je mehr Zugeständnisse die Regierung in Tirana macht, desto höher werden die Forderungen. Eine Bevölkerung werden, die sich von ihrem Regime um ein menschenwürdiges Dasein betrogen fühlt. Für eine langsame Aufwärtsentwicklung ist es wohl zu spät, schließt NZZ ihre Drohung. Was auch immer man von der realsozialistischen Welt gehalten hat, gemeinsam ist allen gewesen, dass sie sich als Alternative zum kapitalistischen System verstanden haben. Begriffe wie Koexistenz und Wettbewerb von den verschiedenen gesellschaftlichen Systemen haben eine Zeit lang Hochkonjunktur gehabt. Der Sieger scheint in dem Wettstreit, der offenbar primär ökonomisch definiert worden ist, das Kapital zu sein. Ein Sieg allerdings, der auffallend leicht erreicht worden ist. Die Niederlage soll jetzt offenbar insbesondere am auffälligsten an Selbstbestimmung orientierten Albanien demonstriert werden. Es scheint der konsolidierten westlichen Welt darum zu gehen, allen vorzudemonstrieren, dass es eine Alternative zum kapitalistischen System nicht gibt. Die Adressen, an die die Mission gereicht wird, sind wohl weniger die osteuropäischen Staaten, sondern vielmehr die Länder im Trikont. Wie in diesen beiden Interviews behauptet worden ist, stecken hinter der aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen in Albanien vor allem der wirtschaftliche Druck. Es ist nicht mehr wie bisher so, dass Albanien fremde Finanzspritzen ablehnt, der Abhängigkeit das Vertrauen auf die eigenen Kräfte entgegensetzt, sondern so, dass Albanien heute die ökonomische Abhängigkeit, also finanzielle Investitionen, mit politischen Konzessionen zahlen muss. Albanien als letztes realsozialistisches Land in Europa, das vor der westlichen Kapitalmacht kapituliert, scheint auch den höchsten Preis für den Anschluss an Westeuropa zahlen zu müssen. Offenbar hat die albanische Führung der Revanche aus dem Westen im Gegensatz zum Beispiel zur Sowjetunion nichts entgegenzusetzen. Die Führung in Albanien, die zurzeit versucht, mittels Anpassungsreformen die Offensive zu behalten, erntet in den westlichen Medien nicht Unterstützung, sondern Misstrauen und Verachtung. Niemand scheint so richtig an Veränderungen im westlichen Interesse zu glauben. Der Tagesanzeiger: Mit gezielten Massnahmen soll das Gefühl vermittelt werden, dass die Partei an sich reformwillig ist, gleichzeitig aber am Erbe Enver Hoxhas festhält. So wurde zum Beispiel ein neues Gesetz angekündigt, wonach künftig Privatbetriebe zugelassen sind. Die Bedingungen, dass diese nur Familienangehörige anstellen dürfen, war aber wiederum ein klares Zugeständnis an die Stalinisten. Es scheinen aber keine Zweifel zu bestehen, dass sich auch Albanien der Veränderungen in Osteuropa wird anpassen müssen. Die Souveränität vom eigenständigen Albanien muss heute niemand mehr ernst nehmen. Die westeuropäischen Außenminister pflegen den moderaten, aber eindeutigen Ton. Die Außenminister Italiens, Irlands und Luxemburgs werden im September in der albanischen Hauptstadt Tirana einen Vorstoß unternehmen, um zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Albanien einen Dialog anzuknüpfen. Der italienische Außenminister zeigte sich zuversichtlich, dass die albanische Regierung die Delegation empfangen werde. Ich glaube, dass sie offen sind für Diskussionen und nicht negativ auf diese Sondierungsmission reagieren werden, sagte er. Die Europäische Gemeinschaft verfolge die Entwicklung der Lage in Albanien sehr genau und möchte mit der Regierung im Vorfeld des KSZE-Gipfels darüber sprechen, fügte er hinzu. Albanien, wo über 40 Jahre lang jede Einmischung, jede Abhängigkeit abgelehnt hat, im Gegensatz zu allen anderen realsozialistischen Ländern, auch im Gegensatz zu allen Trikotstaaten, muss heute vielleicht einen ganz speziell höheren Preis zahlen. Mit dem medienspektakulären Exodus von 5'000 Botschaftsflüchtlingen nach Italien und in die BRD ist der ganzen Welt der Zusammenbruch von der so lang aufrechterhaltenen albanischen Souveränität vordemonstriert worden. Damit soll nicht den Flüchtenden Fluchtgründe abgesprochen werden. Die Aufnahme von den albanischen Flüchtlingen durch westliche Staaten hat aber mit den Fluchtgründen wenig, mit politischer Propaganda aber viel zu tun. Die meisten albanischen Flüchtlinge geben an, die ökonomisch-materielle Situation in Albanien hätte sie zur Flucht bewegt. Anzumerken ist bei dieser Gelegenheit, dass in Albanien nicht gehungert wird, dass aber dank dem Fehlen von Profit durch Beteiligung am Weltmarkt die Konsumkultur in Albanien äußerst bescheiden geblieben ist. Zur Verquickung von Flucht und Propaganda möchte ich den niedersächsischen Minister für Bundesangelegenheiten, den Trittin, zitieren. Es ist das unveräußerliche Recht von Menschen, vor Situationen zu fliehen, die sie nicht länger aushalten können. Und es ist die Pflicht von demokratischen Ländern, diese Menschen aufzunehmen. Und Tageszeitung aus Deutschland, formal hat die Bundesregierung dieser Pflicht Genüge getan. Die albanischen Flüchtlinge brauchen sich keinem Asylverfahren zu unterziehen. Schon in Tirana war ihnen ein unbefristetes Niederlassungsrecht zuerkannt worden. Wir vergleichen jetzt also die Politik insbesondere von der Bundesrepublik gegenüber allen anderen Flüchtlingen, den sogenannten Asylanten. Wir vergleichen auch den sonst so üblich staatlich geförderten Rassismus gegenüber Verfolgten aus befreundeten oder auch weniger befreundeten Staaten. Man könnte sich auch noch das Verhalten der westlichen Regierungen vorstellen, wenn die Abertausenden tatsächlich Hungernden aus nur zum Beispiel der Sahelzone, die Verfolgten der Türkei, in El Salvador oder im Iran in die westlichen Botschaften würden flüchten. Sie flüchten nicht in die humanistischen Enklaven, die doch in aller Welt verstreut sind. Sie flüchten nicht, und das liegt nicht daran, dass sie weniger originell als die albanischen Flüchtlinge wären. Thank you.